Sie hören eine Sendung von DRS2.
Sie hören DRS2, 9 Uhr und gleich 6 Minuten ist es, Zeit für Kontext. Es gibt viele Fernsehspots, Plakate und Broschüren, die uns täglich zeigen, wie wir uns gesundheitsbewusst verhalten sollen. Wer diese Informationen beherzigt, kann Risiken vermeiden, die zu diversen Erkrankungen beitragen. Wer sich hingegen weiterhin unvorsichtig verhält, muss mit Krebs, Fettleibigkeit und anderen üblen Folgen rechnen. Überhaupt, immer wenn sich ein Problem zeigt, wie etwa Gewalt in Schulklassen, kommt sofort der Ruf nach wirksamer Prävention. Martin Hafen, Soziologe und Dozent an der Hochschule Luzern, hat in seiner Dissertation die Grundlagen von Prävention und Gesundheitsförderung erarbeitet und leitet ein entsprechendes Weiterbildungsangebot an der Hochschule Luzern. Was macht eine wirksame Prävention aus? Zu dieser Frage sprach Angelika Schett mit dem Soziologen.
Martin Hafen, Sie haben mich auf einen Satz aufmerksam gemacht, ein Zitat besser gesagt von Mark Twain. Klingt wirklich sehr nett und leuchtet uns, glaube ich, allen sofort ein. Das Zitat heißt, die einzige Methode, gesund zu bleiben, besteht darin, zu essen, was man nicht mag, zu trinken, was man verabscheut und zu tun, was man lieber nicht täte.
Ja, ich habe diesen Satz gewählt, weil er gut anschaulich macht, was man so gemeinhin unter Prävention und Gesundheitsförderung versteht. So etwas Moralisierendes, so etwas auf mögliche Gefahren aufmerksam Machendes, das relativ lustfeindlich ist. Und wir wissen heute, dass das natürlich ein Aspekt der Prävention ist, aber eben nur ein ganz kleiner. Prävention ist ein wirklich sehr viel umfassenderer Interventionsversuch auf die Gesundheit der Menschen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Prävention natürlich immer versucht, Einflussfaktoren auf zukünftige Probleme zu beseitigen. Das heißt, Risikofaktoren anzugehen, Schutzfaktoren anzugehen und das mangelnde Wissen und das unzureichende Verhalten von Individuen ist nur einer von unterschiedlichen Einflussfaktoren.
Versuchen wir das mal konkret zu machen. Frauen, die tagsüber arbeiten, vielleicht in einem Reinigungsinstitut und sich immer in einer Pause treffen, um zusammen eine Zigarette zu rauchen. Man sagt also diesen Frauen, Rauchen ist ungesund, lass das bleiben. Und die Frauen finden aber, das tut uns unglaublich gut, in dieser Pause miteinander zu rauchen. Da ist ja ein Konflikt. Wie geht denn eine Prävention damit um? Oder besser gefragt, wie sollte sie damit umgehen?
Die Prävention sollte zuerst einmal versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Einflussfaktoren zu generieren. Und da weiß man, Rauchen erhöht die Wahrscheinlichkeit, später an Lungenkrebs zu erkranken, nachhaltig. Das stimmt durchaus. Man weiß aber auch, dass die Pflege von sozialen Kontakten, von informellen Gesprächen, von der sozialen Anerkennung, die bei solchen Anlässen eben passieren, dass die für die psychische Gesundheit von enormer Bedeutung sind. Und von dem her kann man sagen, diese Frauen verhalten sich auf der einen Seite körperlich gesehen gesundheitsgefährdend, auf der anderen Seite sozial gesehen und im Hinblick auf die psychische Gesundheit sehr gesundheitsförderlich. Und dann gilt es abzuwägen, wollen wir wirklich diese sozialen Kontakte unterbinden, indem wir das Rauchen verbieten? Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, soziale Kontakte anderweitig zu fördern?
Gut, man könnte jetzt sagen, die Damen können auch alle zusammen einen Apfel essen.
Das könnte man prinzipiell sagen, nur wenn den Frauen eben nicht nach Apfelessen zumute ist, sondern sie die Entspannung, die sie aus dieser Zigarette gewinnen, in den Vordergrund stellen, dann wird man mit dieser Aufforderung wahrscheinlich auf taube Ohren treffen. Und es gilt natürlich immer auch die Frage zu stellen, was ist wissenschaftlich-medizinisch angesagt und wie groß ist meine Anschlussfähigkeit bei den Zielpersonen? Und ich wäre sehr skeptisch darüber, ob dieser Hinweis mit dem Apfel nun wirklich auf offene Ohren stoßen wird.
Sie sind ja sowieso ziemlich skeptisch, was so herkömmliche Prävention angeht, die nämlich meistens darauf abzielt, das Verhalten der Einzelpersonen zu verändern. Also meinetwegen zu sagen, wenn die Kinder übergewichtig werden oder zu viel Fernsehen gucken, das ist nicht gut. Es ist wichtig, abends alle zusammen am Tisch zu sitzen, das Essen zu einer sozialen Angelegenheit zu machen. Und dann ist auch dieses unkontrollierte Essverhalten, also ich sage jetzt nur mal einen Faktor, der damit zu tun hat, ist dann auch irgendwie besser zu beseitigen. Nun kann man wiederum sagen, die fast schon legendäre alleinerziehende Mutter hat vielleicht abends nicht die Möglichkeit, alle so niedlich am Tisch zu versammeln. Da haben wir schon wieder ein Problem.
Also wir können das Ganze am Beispiel Übergewicht, Adipositas, mal aufzugliedern versuchen und zu zeigen versuchen, wie komplex die Aufgabe der Prävention im eigentlichen Sinne ist. Also wir haben dieses Problem Adipositas, da haben wir einen zentralen Einflussfaktor, das ist quasi die Energiebilanz. Das heißt, die Leute bewegen sich zu wenig, sie essen zu viel, das heißt, sie nehmen mehr Energie zu sich, als sie wirklich abgeben. Und wir wissen, dass das Ernährungsverhalten und das Bewegungsverhalten wiederum die zentralen Einflussfaktoren sind, welche die Energiebilanz steuern. Wenn wir nun versuchen, das Ernährungsverhalten zu verändern oder das Bewegungsverhalten zu verändern, dann kommt eine ganze Reihe von Faktoren, die wiederum auf diese Einflussfaktoren einen Einfluss haben.
Welche?
Sie haben es erwähnt, soziale Bedingungen, zum Beispiel das gemeinsame Essen am Mittagstisch, das zur Verfügung stehen von gesunden, kostengünstigen Lebensmitteln ist ein sehr wichtiger Faktor. Dann kann man wieder fragen, ja, was führt dann dazu, dass Familien es nicht schaffen, gemeinsam zu essen? Dann kommt die Arbeitsbelastung der Eltern vielleicht zur Sprache. Oder die Arbeitsbelastung der Kinder in der Schule. Wenn man das Bewegungsverhalten anschaut, kann man sagen, haben die Kinder überhaupt genug Möglichkeiten, sich zu bewegen? Dann kann man den Blick auf die Schule werfen, wo der Bewegung eigentlich immer weniger Raum zugemessen wird, obwohl man weiß, dass Bewegung sogar für den kognitiven Lernerfolg wichtig wäre. Also wir haben es mit einem ganzen Geflecht von Einflussfaktoren, von Risikofaktoren, von Schutzfaktoren zu tun, welche sich letztlich auf diese zentralen Determinanten Ernährungsverhalten und Bewegungsverhalten auswirken. Und nur beim Individuum anzusetzen, zu sagen, du musst dich mehr bewegen oder du musst dich gesunder ernähren, das reicht nicht. Es braucht eben auch eine Veränderung, insbesondere dieser sozialen Rahmenbedingungen, die dieses Verhalten dann eben auch ermöglichen.
Sie haben es schon gesagt, Martin Hafen, die Arbeitsverhältnisse muss man mit berücksichtigen. Nun weiß man, dass bei einer Umfrage 2002 50% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich von der Arbeit irgendwie gestresst fühlen oder unbehaglich fühlen, in der Tendenz auch krank. Das ist ja sehr, sehr viel. Was will man da machen? Eine Kampagne Arbeit schadet ihrer Gesundheit.
Genau, da ist wieder die Frage, was würde das nützen? Und wir kommen hier in das Feld des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und da stellt man sich genau wieder die Frage, wenn die Leute immer öfters krank werden wegen ihrer Erwerbsarbeit, wenn wir auch wissen, dass die Leute, die keine Arbeit haben, noch häufiger krank werden und jene, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, noch häufiger. Was können wir dann jetzt zum Beispiel in diesem beschränkten Interventionsfeld, Betrieb, was können wir unternehmen, um die psychische Gesundheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu fördern? Das ist genau diese Frage wieder nach den zentralen Einflussfaktoren. Und können wir natürlich sagen, psychische Gesundheit, die hängt mit Stressbewältigung zusammen, also können wir Stressbewältigungsprogramme für die Individuen anbieten. Das mag eine beschränkte Wirkung haben, aber viel effektiver wäre es doch, die Stressbelastung der täglichen Arbeit zu reduzieren.
Und was müsste man dann gucken?
Da müsste man gucken, ob die Arbeit, welche den Individuen aufgetragen wird, ob die in gewissen Zeiträumen wirklich zu leisten ist, ob sie eine gewisse Gestaltungsfreiheit haben, das weiß man, wirkt sich sehr stark auf die Arbeitszufriedenheit aus. Und dann ist die Frage, hat der Betrieb die ökonomischen Möglichkeiten, eine solche Reduktion der Arbeitsbelastung zu bewirken? Was wir feststellen, in den letzten Jahren zunehmend, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit erledigen und dass dadurch die Zeit für informelle Kontakte, die für die psychische Gesundheit und das Betriebsklima so wichtig sind, dass diese Zeit zusammengestrichen wird und die Arbeitsbelastung dementsprechend weiter zunimmt. Das heißt, wir hätten formuliert einen Schutzfaktor, das wäre ein gutes Arbeitsklima, gute Beziehungen zu den anderen Mitarbeitenden und einen Risikofaktor, das wäre die Stressbelastung. Und wenn wir die Stressbelastung dauernd zunehmen lassen, wird gleichzeitig der Schutzfaktor geschwächt. Dazu kommen weitere soziale Schutzfaktoren, wie zum Beispiel das Führungsverhalten. Das heißt, wir können beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen, können wir nicht immer nur beim Individuum ansetzen. Wir müssen beim Betrieb selbst ansetzen. Und das heißt dann, wir können keine Broschüren mehr verteilen, sondern wir müssen eine eigentliche Organisationsentwicklung betreiben.
Ja, und da fängt es ja wahrscheinlich auch an, ein bisschen schwierig zu werden mit der Prävention. Ich möchte da noch jemanden zitieren, nämlich den Gründer der modernen Pathologie, Rudolf Virchow, der im 19. Jahrhundert bereits gesagt hat, der Einfluss sozialer und ökonomischer Bedingungen auf die Gesundheit muss berücksichtigt und erforscht werden. Also das auch jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, nur an das Verhalten geknüpft hat, das wir so an den Tag legen sollten, um gesund zu bleiben.
Das ist eine Erkenntnis, die setzt sich in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher durch. Wir wissen, individuelle Gesundheitskompetenz ist sehr wichtig, aber es müssen auch soziale Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden, damit diese Gesundheitskompetenz eben auch ausgelebt werden kann. Und die Zahl dieser Faktoren im Sozialen, die Bedeutung sozialer Beziehungen, die Bedeutung eines angemessenen ökonomischen Auskommens für die Gesundheit, die sind wirklich nachhaltig belegt. Aus diesem Grund legt auch die Weltgesundheitsorganisation vermehrt Bedeutung auf diese sozialen Risiko- und Schutzfaktoren, die angegangen werden sollen. Wenn ich das noch ausführen darf, das Problem ist, dass die Prävention an dieser Stelle eben aufhört, einfach und vor allem billig zu sein. Eine Plakatkampagne zu machen, um die Leute über die Gefährdung durch bestimmte Verhaltensweisen aufzuklären, das ist eine verhältnismäßig günstige Sache verglichen mit der Bereitstellung gesundheitsfördernder sozialer Rahmenbedingungen. Da hört dann die Begeisterung der Politik in der Regel auch für die Prävention relativ schnell auf.
Sie schreiben ja auch, Martin Hafen, das ständige Einfordern von Prävention, weitgehend unreflektiert, führt in allen Problembereichen zu einem munteren Aktivismus von unzureichenden kurzfristigen Aktivitäten, die vom eigentlichen Problembereichen ablenkt, nämlich den politischen Bereichen, Familie, Schule, Jugend, Migration, Städtebau, Verkehrspolitik. Da haben wir es ja wieder. Also eigentlich wäre ja dann das immer auch eine hochpolitische Angelegenheit, das mit der Prävention.
Exakt so ist es. Wir kommen hier quasi wie auf eine dritte Ebene. Wir haben zuerst gesagt, Prävention kann nicht nur beim Individuum, bei seinen Einstellungen und Verhaltensweisen ansetzen. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Einzige. Sondern sie muss auch in die sozialen Lebensbereiche der Individuen eindringen und dort versuchen, Verbesserungen zu erreichen. Und dann gibt es quasi so etwas wie eine grundsätzliche Ebene, wo die meisten Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst werden können, und das wäre der politische Bereich. Beispiel, wir wissen aus der Psychologie, wir wissen aus der neurobiologischen Forschung, wie wichtig das erste Lebensjahr für die spätere soziale und psychische Entwicklung eines Kindes ist. Das heißt, wirkliche Prävention zu machen würde heißen, wir müssen eine Familienpolitik propagieren, die diesen Namen wirklich auch verdient. Wir müssen den Eltern Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, den Kindern ein geschütztes Aufwachsen in Liebe und in Förderung zu ermöglichen. Wir müssen externe Betreuungsangebote zur Verfügung stellen, die sich nicht alleine auf das Bewachen der Kinder beschränken, sondern diese Kinder auch nach dem Bestehen wissenschaftlichen Erkenntnissen fördern, in ihrer Entwicklung anregen. Und das geht weiter bis hin zur Schule, die in der heutigen Ausgestaltung in der Schweiz nicht als wirklich gesundheitsförderlich angeschaut werden können. Wir haben die Zahlen gehört vor wenigen Tagen, 10% der Kinder befinden sich in therapeutischer Behandlung wegen Schulangst. Ich würde mal sagen, dass mindestens 70 oder 80% auch ohne diese Ängste nicht sehr gerne zur Schule gehen. Und das ist etwas, das uns zu denken geben sollte, weil Kinder lernen prinzipiell sehr gerne. Wer schon je an einem ersten Primarschultag die Kinder begleitet hat, der weiß das, mit wie viel Begeisterung die Kinder dort in die Schule gehen. Und es ist ernüchternd zu sehen, wie sie diese Lernfreude verlieren können, wie sie diese Bewegungsfreude verlieren können, weil sie immer still sitzen, wie sie ihre Kommunikationsfreude einbüßen, weil sie eben oft schweigen und zuhören müssen. Und wirkliche Prävention wäre quasi das Schulsystem hier in diesem Sinne umzugestalten, wie wir es an gewissen Vorbildern zum Beispiel in Skandinavien ja sehen. und in einer Art und Weise umgestalten, die sich nicht nur auf die psychische und körperliche Gesundheit der Kinder auswirkt, sondern eben auch auf ihren kognitiven Lernerfolg.
Nun, Martin Herfen, wenn man Ihnen kritisch zuhört, könnte man ja auch denken, was will der Mann alles von der Prävention? Also kann man das unter Prävention überhaupt noch sammeln oder geht es hier nicht um dann doch tiefer schürfendere Umstrukturierungen unserer diversen Institutionen und Systeme?
Man kann es unter Prävention sammeln, wenn man einfach nach den Einflussfaktoren sagt, welche die Gesundheit beeinflussen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich würde es nicht mehr unter professioneller Prävention sammeln, weil die professionelle Prävention hat nur beschränkte Möglichkeiten, auf diese politischen Entscheidungsprozesse einzuwirken. Das heißt, professionelle Prävention kann versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben, kann versuchen, die Politiker und Politikerinnen quasi zu sensibilisieren für diese Zusammenhänge. Aber sie trifft die politischen Entscheidungen nicht selbst. Das macht die Politik, das machen wir, Stimmbürger und Stimmbürgerinnen. Und von dem her sind die Einflussmöglichkeiten der professionellen Prävention beschränkt. Umso mehr, als die Systembedingungen der Politik eben andere sind als die der Prävention. Politiker, Politikerinnen sind meistens für Wahlperioden von 4 Jahren angestellt. Die Wirkung von präventiven Maßnahmen tritt sehr oft sehr viel später auf.
Und um nochmal auf ein Beispiel zurückzukommen, bevor wir den Gedankenstrang weiterverfolgen, das ist ja auch so eine Geschichte mit Jugendlichen. Die denken erstmal im Hier und Jetzt und nicht, wie es in den 30, 40 Jahren gehen wird. Und die Prävention, gerade die sich an Jugendliche richtet, suggeriert ja, ihr schadet eurer Gesundheit. Und wenn ich 15, 16, 17 bin, ist mir das relativ egal, wie es mir in 30 Jahren geht. Aber Prävention ist ja immer zukunftsorientierend.
Das ist so, genau. Dieser Zeitfaktor ist enorm wichtig. Prävention setzt ja anders als die Behandlung nicht bei bestehenden Problemen in der Gegenwart an, sondern bei irgendwelchen Problemen, die irgendwann mal auftreten können. Wegen dieser Zukunftsdistanz ist die Anschlussfähigkeit der präventiven Botschaften oft sehr beschränkt. Sie haben das Beispiel genannt, wir können das ausführen am Rauschtrinken, das ja wirklich ein gesundheitliches Problem ist heute. Wenn wir berücksichtigen, dass dieses Rauschtrinken eben nicht nur im Hinblick auf diese gesundheitsgefährdenden Aspekte, zum Beispiel die Gefährdung der Gesundheit der Leber, angeschaut werden kann, die irgendwann in 40 Jahren aussteigen kann, sondern in Bezug auf die gesundheitsförderlichen Aspekte. Das heißt, dass Jugendliche, die an diesen Saufgeladen teilnehmen, eben eine gewisse soziale Akzeptanz erfahren, einen Gesundheitsgewinn im eigentlichen Sinne, dass die sich sehr genau überlegen, ob sie sich wirklich weigern können, bei diesen Anlässen mitzumachen, wenn sie dafür riskieren müssen, in der Gegenwart aus diesen Gruppen ausgeschlossen zu werden.
Genau, aber was soll man denn dann machen? Sagen, sauft mal, damit er nicht ausgeschlossen bleibt? Oder müsste man denen nicht quasi was anderes anbieten? Oder soll man einfach sagen, das ist ein Vorrecht der Jugend, etwas auszuprobieren?
Ich denke, es hat beide Aspekte. Wir dürfen quasi diese Lustfeindlichkeit, diese Rauschfeindlichkeit nicht allzu weit treiben, weil sie sind Teil menschlichen Lebens. Das heißt, es muss auch Möglichkeiten geben, diese Grenzen auszutesten, bisweilen auch mal zu überschreiten. Auf der anderen Seite können wir das Ganze natürlich nicht einfach sich selbst überlassen, sondern was wir brauchen ist der Aufbau von tragfähigen Beziehungen. Wir müssen gerade in der professionellen Prävention versuchen, solche Beziehungen aufzubauen, um mit den Jugendlichen über diese Dinge sprechen zu können.
Martin Herfen, Sie sagen immer professionelle Prävention, noch zwischendurch gefragt, gibt es noch eine andere Prävention?
Ja, es gibt natürlich das alltägliche präventive Handeln des Einzelnen. Das heißt, wenn ich mir einen Fahrradhelm aufsetze, um bei einem allfälligen Sturz im Verkehr meinen Kopf nicht so hart aufzuschlagen, dann wäre das typisches präventives Handeln. Wenn aber die Fachstelle für Unfallverhütung eine Kampagne macht oder in die Schulen geht, um die Kinder und Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, einen Fahrradhelm zu tragen, dann würde ich das als professionelle Prävention bezeichnen. Also es geht darum, bei der Prävention präventives Handeln zu bewirken.
Nun, Sie haben sich ja, wie schon gesagt, jahrelang mit Prävention und ihrer Wirkung wissenschaftlich beschäftigt. Und es ist ja nun nicht so, dass Sie einfach gegen Prävention sind, aber Sie sprechen ja davon, die Prävention wird als Allheilmittel gehandelt, als Feigenblatt. Und sie wird auch benutzt, um über wirkliche Probleme hinwegzugehen. Also man tut was, aber man tut nicht wirklich was. Was lässt Sie das eigentlich sagen? Ein Stück weit haben wir es ja schon gehört.
Es gibt kaum etwas, was so unbestritten ist in der öffentlichen Diskussion wie Prävention. Man kann nur mal die Tageszeitungen lesen. Da wird ja in der Regel sehr problembelastet über unsere Gesellschaft geschrieben und praktisch in jedem Artikel wird im Schlusssatz noch mehr Prävention gefordert. Auf der anderen Seite haben wir ein Medizinsystem, das 97,8% seiner Ausgaben für Behandlung ausgibt und 2,2% für Prävention. Also es besteht hier ein Ungleichverhältnis in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Begeisterung für diesen Gedanken, Probleme eben nicht nur behandeln zu wollen, nicht nur an den Symptomen anzusetzen, sondern eben an den Ursachen anzusetzen und die Probleme so zu verhindern und dem, was wirklich gemacht wird. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Prävention in der Regel viel zu einfach gedacht wird. Das ist immer in der öffentlichen Meinung darum geht, man müsste die Leute nur informieren, dann würde sich das Verhalten schon ändern. Das weiß man, das Informieren ist wichtig, aber dass dadurch direkt auf eine Verhaltensänderung geschlossen werden kann, das ist absolut nicht der Fall. Meiner Meinung nach kommt der Prävention, diesem ewigen Sprechen, diesem Einfordern über Prävention, ein gewisser Beruhigungscharakter zu. Gerade weil sich die Massenmedien die Welt so problembelastet beschreiben, durch alle diese Katastrophen, die geschehen, nehmen wir Beispiel Phänomene wie Vogelgrippe, wird mit dem Sprechen und dem Versprechen von Prävention, wird quasi gleichzeitig wieder Beruhigung in diese unberuhigte Gesellschaft gebracht.
Sie sprechen ja auch davon, dass wir eine Gesellschaft haben, die risikovermeidend ist, was ja noch merkwürdig ist. Eigentlich sprechen wir ja von Risikogesellschaften. Aber es gibt so eine große Tendenz, möglichst jedes Risiko auch verständlicherweise auszuschalten. Dabei ist das Leben ja an sich schon eine riskante Angelegenheit. Da ist ja auch ein Wunsch, eine Sehnsucht, was auch immer. Man könnte eine bestimmte Unbill von uns abhalten.
Ja, das geht in die gleiche Richtung dieser Allmachtsfantasie. Und ich denke, wir müssen einfach eine sehr viel differenzierte Einstellung zu unserem Leben, zum Tod, zur Gesundheit und zur Krankheit bekommen. Gesundheit wird sehr oft verabsolutiert, mythologisiert. Das absolut zentrale, zu erstrebende Gut in der heutigen Gesellschaft. Und das hat die gegenteilige, die nachteilige Wirkung, dass die Krankheit dämonisiert wird. Und das ist ein großes Problem für alle die Leute, die chronisch krank sind zum Beispiel. Dabei kann man sagen, dass Krankheiten durchaus gesundheitsförderlich wirken können, wenn sie zum Beispiel einen Menschen dazu befähigen, sein Leben umzustellen, sich besser gegen Stress abzugrenzen, verkrustete, schlechte Beziehungen aufzulösen und so weiter. Das heißt, wir müssen wegkommen von dieser einseitigen Betrachtung von Gesundheit und Krankheit, die quasi als sich wechselseitig ausschließend betrachtet werden. Gesundheit und Krankheit ergänzen sich gegenseitig, sie gehören beide zum Leben und von dem her können wir nie darauf ausgerichtet sein, Krankheiten gänzlich vermeiden zu wollen. Und trotzdem müssen wir versuchen, die wichtigsten Einflussfaktoren zu beseitigen, weil es werden immer noch genug Widerstände, wie Sie sagen, übrig bleiben, auch wenn wir mit unseren Versuchen erfolgreich sind, die von den Menschen dann überwunden werden können. Weil dieses Überwinden von Widerständen ist ein zentrales Element des Lebens von Menschen.
Also das heißt, dass man dieses ich lebe gesund, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich, ich habe ausreichend Sozialkontakte, ich habe eine gute Erwerbsarbeit. Ich zähle jetzt mal alles auf, was ganz gut wäre, um gesund zu bleiben. Dass auch selbst wenn ich das alles habe, habe ich immer noch nicht die Gewähr, zur Gesundheit zu kommen oder meine Gesundheit zu erhalten. Das ist viel komplexer, das haben wir jetzt gemerkt. Umgekehrt muss man ja sagen, und der Meinung sind Sie ja auch nicht, Martin Hafen, dass es völlig sinnlos ist, Prävention zu betreiben.
So ist es. Was wir machen müssen, ist diese Vielfalt an präventiven Angeboten, die heute schon durchgeführt werden, die vermehrt auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere auf diesen Zusammenhang der verschiedenen Einflussfaktoren, auf die Krankheiten, welche die Gesundheit reduzieren, auf die Verhaltensweisen, diese Beziehung stärker zu gewichten. Wir müssen die einzelnen Angebote untereinander besser vernetzen. Wir müssen sie besser evaluieren. Wir müssen Weiterbildungen veranstalten, welche darauf hinzielen, die Leute, die professionelle Prävention ausüben, auch wirklich fundierter, diese Arbeit auch fundierter machen zu können. Und wir haben zurzeit den Versuch des Bundesamtes für Gesundheit auf politischer Ebene mit einem nationalen Präventionsgesetz zu diesen Maßnahmen der Qualitätssicherung zu finden.
Also ganz in Ihrem Sinn, ja. So wie Sie es jetzt ausgeführt
Absolut
haben.
Absolut in meinem Sinn als Wissenschaftler, als Präventionstheoretiker.
Also nicht als Politiker.
Als Dozent. nicht als Politiker, aber ich denke auch, die Politik hat natürlich ein Interesse daran, dass Prävention nicht einfach nur gemacht wird, sondern dass sie möglichst nachhaltig und möglichst effizient gemacht wird. Und hierfür brauchen wir eben diese strukturellen Rahmenbedingungen, die zu dieser Qualitätssicherung beitragen. Und man muss wirklich keine Angst haben, dass das Präventionsgesetz gemeint ist, um eine staatliche Bevormundung der Bürger weiterzutreiben. Das ist kein Ziel des Präventionsgesetzes, sondern Qualitätssicherung. Damit es zu weniger Leerläufen kommt und die Kompetenzen, die im Feld vorhanden sind, eben besser kanalisiert werden und es zu mehr Synergien führen kann.
Was meinen Sie Kompetenzen im Feld?
Die Kompetenzen der Leute, die jetzt schon Prävention machen.
Was sind das für Leute?
Das sind sehr unterschiedliche Leute, teilweise mit einer spezifischen Weiterbildung, teilweise aus Berufen, die mit präventiven Aktivitäten zu tun haben. Das sind Soziologen, Soziologinnen, Psychologen, Psychologinnen, Sozialarbeitende, Lehrkräfte, die sehr viel Wissen über Prävention, aber durchaus natürlich ihre Arbeit qualitativ noch verstärken können. Wir haben es ja mit einer sehr jungen Disziplin letztendlich zu tun.
Seit wann?
Prävention systematisch wird in der Medizin seit gut 150 Jahren gemacht. Aber die Prävention, die sich nicht nur auf die Verhinderung von körperlichen Krankheiten bezieht, das ist schon ein Phänomen der neueren Zeit, seit etwa 50, 60 Jahren. Seit die Weltgesundheitsorganisation den Gesundheitsbegriff auch weiter definiert hat und erkannt wird, dass es eben nicht nur um körperliche Krankheiten, sondern auch um psychische Krankheiten geht und dass die psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit jeweils voneinander abhängen und beide, wie wir schon diverse Male gesagt haben, eben auch von den sozialen Rahmenbedingungen.
Die wiederum aber auch die besten Präventionsfachleute nicht unbedingt ändern können. Sie können nur darauf hinweisen.
Die Einflussmöglichkeiten auf die sozialen Rahmenbedingungen sind genau so der Schwierigkeit unterworfen wie die Einflussmöglichkeiten auf das individuelle Verhalten. Wir haben es mit geschlossenen Systemen in der Theorie gesprochen zu tun, die sich letztlich nicht kausal verändern lassen, sondern denen man nur Anreize bieten kann für Veränderungen. Und wenn man betriebliches Gesundheitsmanagement noch einmal als Beispiel nehmen will, dann kann man natürlich mit Maßnahmen auf betrieblicher Ebene diese Verhältnisse durchaus in einem positiven Sinne verändern. Nur es ist keine einfache Sache. Es müssen kontinuierliche Bemühungen unternommen werden und nicht einfach nur Informationsbroschüren verteilt werden.
Wir haben ja den Bereich Arbeit an sich schon besprochen, aber es würde mich nur interessieren, wenn die Leute aus dem Arbeitsleben rausfallen, weil sie krank geworden sind und nicht mehr arbeiten können, dann sind sie ja auch, jetzt mal hässlich gesagt und nicht menschlich gesagt, ein Kostenfaktor. Also man hätte mehr davon, dass es erst gar nicht so weit kommt.
Das ist so. Das Aufkommen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Bedeutung, die dem Gesundheitsmanagement in den Firmen zugemessen wird, hängt sehr stark mit diesen ökonomischen Faktoren zusammen. Das heißt, die Betriebe erkennen immer mehr auch, dass es eben teuer ist, nichts für die Gesundheit der Mitarbeitenden zu tun. Die Abwesenheitstage, die Krankheitstage sind natürlich auch ein Kostenfaktor über die Prämien. Und nicht zu vergessen die volkswirtschaftlichen Kosten, die entstehen, wenn eben Mitarbeiter nicht mehr fähig sind, eine Erwerbsarbeit auszuüben und entsprechend durch die Sozialversicherung getragen werden müssen.
Es geht Ihnen ja eigentlich darum, dass man mit Plakat- oder TV-Spotkampagnen viele Personen erreichen kann mit relativ geringen Mitteln. Aber die nachhaltig präventive Wirkung, so meinen Sie ja, ist erst zu erwarten, wenn die Systeme in der Umwelt der Personen reagieren. Und das ist ja eigentlich, worauf es Ihnen ankommt. Also, dass wir eben nicht sagen, wir machen ja Prävention, Prävention, Prävention zugunsten der Gesundheit. Und damit sind wir aus dem Schneider. Was Sie ja möchten, ist die Wirkung der Prävention verbindlicher einschätzen und auch entsprechend dafür etwas tun.
Ja, so kann man das sagen. Wir müssen wegkommen von einer ausschließlich auf das Individuum orientierten Prävention hin zu einer Prävention, die eben an den Einflussfaktoren in den sozialen Systemen, in der Lebenswelt der Individuen ansetzt, in den Familien, in den Betrieben, in den Schulen. Und wir können das noch zusätzlich verstärken, wenn wir eben auch die entsprechenden politischen Entscheide in dieser gesundheitsförderlichen Richtung fällen.
Um nochmal auf Mark Twain zurückzukommen, wäre das dann auch in dem Sinn, dass Prävention nicht per se nur lustfeindliches Verhalten fördert zugunsten der Gesundheit?
Absolut im Gegenteil. Wir haben ja gesehen, wie wichtig diese Schutzfaktoren sind, wie wichtig tragende Beziehungen sind, wie wichtig Freude, Lust, Sinnerfülltheit zum Beispiel in der Arbeit ist. Und alle diese positiven Faktoren werden durch die Prävention genauso gefördert wie der Abbau der eigentlichen Belastungsfaktoren. Es hat immer beide Seiten. Auf der einen Seite eben das Gesundheitsförderliche und auf der anderen Seite das Verhindern des Gesundheitsgefährdenden.
Martin Hafen, Soziologe und Dozent an der Hochschule Luzern, zur Frage, wann ist Prävention wirksam? Er war im Gespräch mit Angelika Schett.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.